Die fetten Tage sind noch nicht vorbei. Wir haben noch zwei. Und für jeden, der vielleicht zufällig heute das erste Mal bei uns ist, muss ich mit Bedauern sagen, wir haben gestern das Happy End unseres Films schon erlebt. Und jetzt fragen sich alle, was gibt es heute noch zu sehen? Wir sind weit gekommen, diese Woche. Wir sind mit Josef durch seine kaputte Familie gegangen und dann in die Dunkelheit, durch die Wüste, wo er viele Fragen hatte. Und dann hat er Gott gefunden in der Geschichte und hat mitten dort ganz alleine gesagt, ich glaube. Und dann haben wir ihn erlebt, wie er Nein gesagt hat und den Sündenfall einen alternativen Schluss gegeben hat. Und er wurde vom Sklaven zum König, weil ein anderer Geist in ihm war. Und dann, gestern, hat in seinem Leben, in seiner Familie, die Gnade gesiegt, weil sie das Leben ist. Die Gnade siegt, weil sie das Leben ist. Alles, was jetzt noch kommt, die letzten vier Kapitel im Buch Genesis, könnte man überschreiben mit der Überschrift, das Leben ist schön. Josef lebt mit seiner Familie. Jakob, Jakob, sein Vater Jakob, was würdest du sagen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, dein vor 20 Jahren verstorbener Sohn ist gerade Premierminister in England und er hat schon einen Flug gebucht. Möchtest du ihn besuchen kommen? Jakob, Jakob, der schon sterben wollte, dessen Körper schon genug hatte, dessen Seele schon am Ende war, der sich schon hinlegen wollte und seinen letzten Atemzug tun, reist nach Ägypten und sieht seinen vor 20 Jahren verstorbenen Sohn wieder. Wie lange, denkt ihr, hat Jakobs alter Körper noch gelebt? Ein paar Monate danach? Ein Jahr? Zwei? Ich weiß, sein Körper wollte sterben, aber sein Geist hat gesagt, hallo, ich habe meinen Sohn wiederbekommen. Ich muss da jetzt noch ein bisschen weitermachen auf diesem Planeten. Habt ihr nachgelesen? 5, 10, 15, 17 Jahre. Jakob lebt noch 17 Jahre in Ägypten. Und das Leben ist schön. Also wir machen jetzt einen Zeitsprung, 17 Jahre. Wie geht es wohl der Familie Zaphnat Paneach? Das ist ja Josefs neuer Name, Zaphnat Paneach. Und das heißt, das ist der hebräische Name eigentlich. Der ägyptische Name heißt De Pnutef Onch oder wie auch immer man das ausspricht. Und das heißt auf Deutsch, Gott spricht, er lebt. Gott spricht, er lebt. Denn die Gnade siegt und die Gnade ist das Leben. Ist das nicht eine gute Überschrift? Zaphnat Paneach. Und wie geht es seiner Asenat? Und wie geht es Manasse und Ephraim?
Ach, habt ihr es schön hier?
Ja, der Frühling ist besonders schön, wenn die Vögel wieder da sind. Man kann sie von hier aus im Schilf nisten sehen, siehst du?
Ja, wirklich. Sag mal, Asenat, wird euer Manasse bald heiraten? Ich habe da was vom königlichen Hofschneider gehört.
Gerüchte, alles Gerüchte. Aber wir denken darüber nach.
Er ist so ein feiner junger Mann, wie sein Vater Zaphnat und auch genauso intelligent.
Ja, wir freuen uns über unsere beiden Söhne.
Sie werden in die Geschichte Ägyptens eingehen, da bin ich mir sicher. Beide eine hohe Stellung und wer weiß, vielleicht gründen sie einmal eine neue Pharaonendynastie.
Da bin ich mir nicht so sicher, Zaphnat.
Wieso nicht?
Ihr Vater, das heißt, Ihr Großvater hat andere Pläne für sie.
Ihr Großvater? Aber Asenath, was redest du? Was hat er zu sagen? Ich weiß, entschuldige, dass ich so offen spreche. Er ist dein Schwiegervater, aber er ist trotzdem nur ein ausländischer Viehhirte. Hätte sein Sohn nicht eine solche Karriere gemacht, er wäre bis zum heutigen Tage ein Niemand, irgendwo getan.
Nach ägyptischen Maßstäben ist er ein niedriger Mann, das stimmt. Aber in den Augen seines Gottes hat Jakob die wichtigste Familie aller Zeiten gegründet.
Seines Gottes? Asenath, was redest du? Du bist die Tochter eines Priesters.
Eines Priesters, der selbst bezeugt hat, dass Josefs Gott das mächtigste Wesen unter dem Sternenhimmel ist. Mein Vater hätte meine Ehe nie zugelassen, wenn er nicht von der Größe des Gottes Jakobs überwältigt gewesen wäre. Dieser Gott hat unser Volk gerettet.
Und was sind das dann für Pläne, die Jakob mit Ephraim und Manasse hat?
Ich weiß es nicht genau. Aber ich vermute, er will sie in seine Nachkommenschaft aufnehmen. Aus diesen Menschen soll einmal ein großes Volk werden. Größer als Ägypten, Saphnia. So zahlreich wie die Sterne über dem Nil. Und eines Tages soll aus diesem Volk jemand geboren werden. Jemand ganz anderer. Ich kann ihn nicht beschreiben. Sie nennen ihn den Shiloh.
Du redest, als wäre dir diese alte Überlieferung eines Nomadenvolkes wichtiger als deine eigene Abstammung.
Kann schon sein.
Wie alt sind sie jetzt, Manasse und Ephraim, Josefs Söhne? Sie wurden geboren in den fetten Jahren. Und sie waren wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Versöhnung zwischen Josef und seinen Brüdern so 2, 3 Jahre alt. Also sind sie jetzt, 17 Jahre später, um die 20, in den besten Jahren und vielleicht in den schwersten Jahren. So vieles im Leben ist noch nicht festgesetzt. So vieles ist noch offen. Und vielleicht sagst du, ja, das stimmt, Partner, Beruf, Berufung. Wenn ich schon wüsste, wo es lang geht im Leben, wenn ich schon wüsste, wo ich einmal sein werde, ach, es wäre so viel leichter. Ephraim und Manasse sind im besten Alter. Sie sind um die 20 und sie stehen nicht nur zwischen zwei möglichen Wegen, werde ich Ingenieur oder Therapeut? Sie stehen zwischen zwei Welten. Diesen beiden jungen Männern steht der Königshof, der ägyptische Königshof offen. Und dort steht ihnen alles offen. Macht, Reichtum, Ansehen, Erfolg, Karriere, schöne Frauen. Ist doch alles, was sich ein Mann wünscht. Oder? Eine Frage an die Männer, die da sind. Wenn du das alles haben könntest, wenn du das alles wärst, reich, erfolgreich, beliebt und alle Frauen liegen dir zu Füßen, würdest du sagen, das Leben ist schön, danke, was will ich mehr? Oder? Oder gäbe es in deinem Hinterkopf etwas, wonach du dich sehnst? Vielleicht etwas, ohne es genau zu kennen. Vielleicht etwas, was andere junge Männer und Frauen haben, die nicht so reich, erfolgreich und schön sind. Etwas, das Manasse und Ephraim, der ägyptische Königshof mit all seiner Pracht, niemals geben könnte. Was aber ihr Vater und ihr Großvater und ihr Urgroßvater gefunden haben. Bestimmung. Ich nenne es Bestimmung. Die Gewissheit, dass du auf dieser Welt einen Platz ausfüllst, den du auf einzigartige Weise ausfüllst. Ich spreche nicht von Vorherbestimmung. Wir haben die Woche schon davon gesprochen, es gibt ihn nicht, den einen perfekten, vollkommenen, fehlerlosen Partner, den dir Gott vorherbestimmt hat und ohne und mit dem deine Ehe einfach nur eine Traumreise wird. Und es gibt ihn auch nicht, den einen perfekten, vollkommenen Beruf, ohne den du immer unglücklich sein wirst. Aber Gott hat in dir etwas angelegt. Gaben, Fähigkeiten, einzigartig. Und mit dieser Anlage kannst du einen Raum finden auf dieser Welt, wo du für dich und für die Menschen um dich herum eine Aufgabe hast, die unvergleichlich ist und die dir auf unvergleichliche Weise sagt, alles hat Sinn. Alles hat Sinn, denn ich bin angekommen. Wünschst du dir das? Eine Stelle, die dich deshalb erfüllt, weil das, was du bist, eine Wirkung, einen Unterschied macht. Kaum ein Mensch, der seine Bestimmung gefunden hat auf dieser Welt, hat diese Bestimmung gefunden ohne die Hilfe anderer Menschen, die Wegweisung anderer Menschen. Da ist zum Beispiel ein 15-jähriger Junge und er arbeitet als Lehrling in einer Bank. Und er hat da verschiedene Arbeitskollegen, die glauben nicht an Gott. Und je mehr er mit diesen Arbeitskollegen redet und sie beobachtet und mit ihnen zusammen ist, da merkt er, dass er sich mit ihnen identifizieren kann. Denn die Andachten und die Gebete zu Hause, die werden irgendwie immer langweiliger. Und das Leben als Christ, es wird immer schwieriger. Diese ganzen Regeln halten und dann doch nicht zufrieden sein und am Ende nicht ankommen und er dachte, bevor ich mich als Versager fühle und am Ende nie sicher sein kann, ob ich überhaupt jemals da oben ankomme, dann lebe ich lieber und genieße. Und so vergeht ein Jahr und ein zweites und er wird 17. Und als er 17 ist, kommt so ein Tag, wo er nicht weiß, was er tun soll, er ist zu Hause und er geht in die Bibliothek seines Vaters, der hat dort viele Bücher und das sind so alte Geschichtenbücher. Und da holt er sich so ein Buch, wo lauter so Lebensgeschichten drinnen stehen. Und da liest er und kommt auf eine Lebensgeschichte von einem Mann, der im Sterben liegt. Und der weiß, jetzt bin ich gleich nicht mehr da und es wird mich vielleicht nie mehr geben. Und da ist er unruhig und seine Seele ist erschüttert und er findet keinen Frieden. Und da ist ein Freund, der liest ihm etwas vor. Er liest ihm aus der Bibel vor. Und da liest sein Freund diesen einen Satz: Es ist vollbracht. Und dieser junge 17-Jährige liest dieses Buch und will es zuschlagen und wegstellen, aber dieser Satz ist da. Es ist vollbracht und dieser Satz, der elektrisiert ihn, denn er weiß, wo der Satz her ist. Und er erinnert sich, was dieser Satz bedeutet. Und er merkt, dass es vielleicht gar nicht darum geht, alle Regeln zu halten, sondern er findet wieder zurück zu dem, der gesagt hat, es ist vollbracht. Er findet seinen Heiland wieder. Und er lebt wieder mit Jesus als Freund. Und ein paar Monate später, eines Tages, spricht er mit Jesus. Und es ist ein längeres Gespräch. Und dann kommt er zu dem Punkt, wo er zu Jesus sagt, lieber Gott, bitte gib mir Arbeit, die ich für dich tun kann. Bitte gib mir eine Arbeit, die ich für dich tun kann. Und dieses Gebet begleitet ihn über die Tage und über die Wochen. Bitte, lieber Gott, gib mir Arbeit, die ich für dich tun kann. Und eines Tages immer mehr wird ihm klar, ich möchte den Rest meines Lebens dort sein, wo Menschen Gott suchen. Aber wo? Aber wo? Und er beginnt zu überlegen und zu fragen, wo soll er hingehen? Und da wird ihm bewusst, dass bei ihm zu Hause, als er noch ein kleiner Junge war und die Großen alle geredet haben über Politik und Geschichte und Philosophie und Theologie, da kam immer wieder ein Land vor, immer wieder, denn sein Vater hat dieses Land mehr als alles andere gekannt, obwohl er nie dort war. Er wusste alles über dieses Land. Er wusste alles, was dort entdeckt wurde. Er kannte die ganze Kultur, hat immer wieder davon gesprochen und immer wieder hat er diesen einen Satz gesagt, es gibt keine Mission in China. Und so sagt dieser Mann, dieser junge Mann, Es war, als würde ich einen Bund mit dem Allmächtigen schließen. Und von diesem Augenblick an war ich der festen Überzeugung, dass ich nach China gehen würde. Und es gab dort keine Mission. Der junge Mann, von dem ich rede, ist Hudson Taylor. Der größte, der erste und der mächtigste Missionar, der jemals in China gearbeitet hat. Und er hat eine unglaubliche Geschichte geschrieben. Was er nicht wusste, was Hudson Taylor nicht wusste, ist, dass an dem Tag, wo er in dieser Bibliothek saß und irgendein Buch aus dem Schrank holte, seine Mutter sich vorgenommen hatte, den ganzen Nachmittag für die Bekehrung ihres Sohnes zu beten. Und was Hudson Taylor auch nicht wusste, war, dass als seine Mutter schwanger war mit ihm, dass sein Vater gesagt hatte, Herr, wenn du uns einen Sohn schenken willst und es irgendwie möglich wird, dann lass ihn für dich in China arbeiten. Ein anderer Mann, von dem wir schon gehört haben diese Woche, Barry Black. Barry Black, der das Ghetto-Kind, das eines Tages Chaplain of the US Senate wurde, die höchste Position, die ein Geistlicher in den Staaten erreichen kann, eine Position, die er immer noch inne hat. Barry Black sagt über sich selbst und über sein Leben, die meisten Soziologen hätten bei der Analyse meiner Herkunftsfamilie unheilvolle Vorhersagen über meine Zukunft gemacht. Die letzte Station vieler meiner Jugendfreunde war Haft, Sucht oder Tod im Bandenkrieg. Ich entging diesem Schicksal. Was machte diesen Unterschied aus? Meine Mutter und ein Ehepaar in unserer Gemeinde vermittelten mir den Glauben, dass Gott große Pläne für mein Leben hat. Sie zitierte oft Epheser 3,20, um mich daran zu erinnern, dass Gott weitaus mehr tun kann, als wir verstehen. Dass Gott weitaus mehr tun kann, als wir verstehen. Und sie sagten immer, Barry, erwarte das Unvorstellbare. Und so ist Barry groß geworden mit der Bestimmung, das Unvorstellbare zu erwarten. Seine Mutter, sagt er, hat immer dann, wenn er Schmarrn gemacht hat, draußen irgendwo auf der Straße, zu ihm gesagt, Barry, verkaufe nicht dein Erstgeburtsrecht für einen Bissen Fleisch. Du bist für Gott bestimmt. Und immer wenn er irgendwo in einer Versammlung saß und ein großer Mann, ein mächtiger Prediger hat gepredigt, dann hat seine Mutter beim Rausgehen nebenbei gesagt, Barry, eines Tages wirst du zur Ehre Gottes auch solchen Einfluss haben wie sie. Oder da ist noch ein Mann, den viele von euch kennen. Ben Carson, der berühmteste Neurochirurg, vielleicht auf der ganzen Welt. Als seine Mutter ohne jede Mittel mit zwei Söhnen dastand und er der Klassenschlechteste war, hat sie zu ihm gesagt, Ben, du bist sehr klug. Aber mit diesem Zeugnis kannst du einmal die Fußböden in Fabrikshallen putzen. Es ist aber nicht das, was Gott für dich möchte. Und ein Lehrer, er sagt, ein Lehrer, der hat in ihm etwas gesehen. Und der hat gesagt, Ben, du bist klug, Ben, mach was aus dir. Und er hat ihn immer wieder ermutigt. Und eines Tages, er hat ihm immer mehr Verantwortung in der Klasse übergeben. Und eines Tages hat er zu ihm gesagt, ich glaube, dass deine Zukunft auf dem naturwissenschaftlichen Gebiet liegt. Und Ben sagt, das hat ihm den Weg geöffnet. Ich habe so etwas auch erlebt. Ich habe auch erlebt, dass Menschen mir ein Bild vor Augen gemalt haben, was Gott einmal mit mir vorhaben könnte, das mir unwirklich erschienen ist. Und immer mehr merke ich, dass Gott das Unvorstellbare möglich machen kann. Wünschst du dir das nicht auch? Wünschst du dir nicht auch, dass Gott dir jemanden schickt, der dir praktisch die Hände auflegt, der praktisch dir eine Weisung gibt? Ich meine nicht, dass andere dir sagen, was du irgendwann einmal tun musst. Es geht nicht darum, dass andere dein Schicksal spielen wollen und dass du gebunden bist daran, was andere dir vorschlagen. Das meine ich nicht. Ich denke, dass niemand diese Entscheidungen für dich treffen kann. Auf keinen Fall. Manchmal haben andere für uns irgendwelche verträumten Pläne, die gar nichts mit unseren Interessen zu tun haben, auch nicht mit dem, was uns Erfüllung bringen würde. Aber da ist der, der deine Seele kennt. Der, der weiß, was dich glücklich macht, der dich ruft, der dich beruft, der jeden beruft, der das möchte und der dich leiten kann. Vielleicht einmal an einen Ort zu einer Aufgabe, die dich ganz von innen ausfüllt. Es gibt ein besseres Wort noch dafür als Bestimmung. Ich nenne das Segen. Was ist Segen? Wann ist man gesegnet? Was können wir erwarten? Welche Segen können wir von Gott erwarten? Ich war vor ein paar Monaten mit einem Mann, dem Sven, an einem Sabbatvormittag in einer Synagoge zum Gottesdienst. In Frankfurt, das ist eine riesige Synagoge, ein Wahnsinnsgebäude, ein Riesending. Und innen ein wunderschönes Gebäude. Dieses Bild ist leider nicht das, also es ist das Original, es ist dieses Gebäude, aber das Bild kann nicht ausdrücken, wie schön dieses Haus ist. Und wir waren dort zum Gottesdienst und als wir reinkamen, wir waren Sven und ich und noch zwei Freunde von uns. Und als wir reinkamen, das wussten wir schon vorher, haben wir gemerkt, dass in den großen Saal ja nur die männlichen Anbeter gehen. Und alle Frauen dürfen oben am Balkon sitzen und zusehen. Und die drei Jungs sind unten hineingegangen, verschwunden. Und ich bin hoch auf den Balkon und war dort alleine. Und dann hat unten ein hebräischer Klagegesang begonnen. Also zumindest klang das so und ich habe nicht verstanden, was gesungen wurde. Und das ging los und dann kamen 3 Stunden auf Hebräisch. Und ich saß oben und hatte keine Uhr dabei. Und hatte viel Zeit zum Nachdenken und zum Lesen und zum Beten. Ich saß da oben, es war ein wunderschönes Haus. Und ich hatte da diese jüdischen Gebetsbücher und die habe ich gelesen. 3 Stunden lang. Und es war eine sehr schöne Erfahrung, eine sehr tiefe Erfahrung. Und als ich das so las, da wurde mir bewusst, wie oft dieses jüdische Volk Gottes Segen erbeten hat über ihr Leben. Immer wieder, sie haben den Segen weitergegeben von Abraham zu Isaak, von Isaak zu Jakob, von Jakob zu Josef und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, Judith, warum betest du nicht um den Segen Gottes? Eigentlich betest du selten darum, dass Gott dich und den Sven persönlich segnet. Und so habe ich begonnen an diesem Vormittag ganz alleine da oben auf dem Balkon, wo ich so viel Zeit hatte und habe gesagt, Herr, segne mich und segne den Sven. Bitte segne uns in der Fülle, bitte. Und so habe ich das dann beschlossen, das Tag für Tag fortzusetzen. Dieses Wochenende oder eigentlich gleich die Nacht darauf ist mein Mann mitten in der Nacht aufgestanden, weil ihn die Übelkeit so übermannt hatte, dass er sich 3 bis 4 Mal übergeben hat und es war ihm so schlecht wie noch kaum in seinem Leben und er hat eine satte Bauchgrippe entwickelt, die ihn ein paar Tage begleitet hat. Und als er sich erholt hatte, ging unser geliebtes, einziges Auto kaputt, Getriebeschaden und wir konnten es nicht mehr reparieren lassen. Und ein paar Tage später hat uns unsere Bank gesagt, dass wir keinen Kredit bekommen können für ein neues Auto. Hat er mich missverstanden? Oder habe ich ihn missverstanden? Was ist Segen? Was bedeutet es, gesegnet zu sein? Gut, zurück zu Manasse und Ephraim, die beiden jungen Männer in der Blüte ihrer Jahre. Und zu ihrem Großvater. Ich möchte gerne mit euch einen Text lesen im 1. Mose, Kapitel 48. Erstes Buch Mose, Kapitel 48, und ich lese Vers 1 bis 5. Und es geschah nach diesen Dingen, dass man dem Josef sagte, siehe, dein Vater ist krank. Da nahm er seine beiden Söhne, Manasse und Ephraim, mit sich, und man berichtete dem Jakob und sagte: Siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Da machte Israel sich stark und setzte sich im Bett auf. Und Jakob sagte zu Josef: Gott, der Allmächtige, erschien mir in Luz im Land Kanaan und er segnete mich. Und sprach zu mir: Siehe, ich will dich fruchtbar machen und dich vermehren, und ich will dich über eine Schar von Völkern machen. Zu einer Schar von Völkern machen und dieses Land deiner Nachkommenschaft nach dir zum ewigen Besitz geben. Und nun, deine beiden Söhne, die dir im Land Ägypten geboren wurden, bevor ich zu dir nach Ägypten kam, sollen mir gehören. Ephraim und Manasse sollen mir gehören, wie Ruben und Simeon. Das ist interessant. Jakob möchte, dass seine Enkelkinder seine Söhne werden. Er möchte sie adoptieren. Er möchte aus Manasse und Ephraim zwei Stammesväter machen. Die beiden Jungs, die da am ägyptischen Königshof aus- und eingehen und die nicht wissen, ob sie vielleicht einmal unter Pharao sind mit all dem Reichtum und den schönen Frauen. Ihr Großvater möchte, dass sie einmal Stammesväter werden. Und sie wurden es tatsächlich, denn wenn ihr mitgezählt habt, wenn die Stämme Israels aufgezählt werden, da gibt es selten in der Aufzählung einen Stamm Josef. Es gibt Ruben, Simeon, Levi, Benjamin, Issachar, Sebulon und so weiter, Dan, Gad, Aser, Manasse und Ephraim. Das heißt, diese beiden Söhne wurden von ihrem Großvater als Stammesväter. Sie gehörten jetzt zu dem Volk, das auf den Messias wartet. Und ihr Großvater hat zu ihrem Vater gesagt: Und ich will sie jetzt segnen. Die zwei Jungs in ihrem besten Alter, in den entscheidenden Jahren, jetzt will ich sie segnen. Es gibt verschiedene Segenssprüche in der Bibel, ganz verschiedene. Ein bekannter Segensspruch ist: Ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Das ist der Segensspruch, den Gott über Abraham ausgesprochen hat. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ist das Bestimmung oder was? Du sollst ein Segen sein. Oder der bekannteste Segensspruch von allen. Der Herr segne dich, behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Der Segen Aarons, dem Gott ihm gegeben hat, um das Volk zu segnen. Es gibt viele Segenssprüche in der Bibel. Aber da, in diesem Kapitel, was jetzt kommt, ist ein ganz unbekannter Juwel. Was gibt Jakob diesen beiden jungen Männern in ihren besten Jahren mit, in der Blüte ihrer Jahre, in dieser entscheidenden Phase? Ich möchte das gerne mit euch lesen. Es ist hochinteressant. Und zwar Vers 15 und 16. So segnet Jakob Manasse und Ephraim. Und er segnete Josef und sprach: Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham, Isaac und Jakob gelebt haben. Der Gott, der mein Hirte gewesen ist, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag, und der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segne die Knaben. Und in ihnen werde mein Name genannt, der Name meiner Väter Abraham und Isaac, und sie sollen sich vermehren zu einer Menge mitten im Land. Also ich finde das super interessant. Hier nennt Jakob Gott dreimal. Und dreimal heißt er anders. Was verbirgt sich hinter diesen Ausdrücken? Ich glaube, was sich hier verbirgt, ist Jakobs Leben. Jakobs Leben. Schauen wir einmal zurück. Als Jakob jung war, so alt wie du jetzt vielleicht, ein Jugendlicher, da gab es eine Zeit in seinem Leben, wo er Gott kannte. Gott war Gott in seinen Augen. Der Gott, vor dem seine Väter Abraham und Isaac gewandelt sind. Er kannte die Geschichte. Er glaubte an Gott und er wusste, wie nahe man ihm kommen kann. Er wusste, wie nahe Abraham und Isaak Gott gekommen waren. Er glaubte an die Geschichte. Er glaubte, was damals möglich war, ist heute wieder möglich. Er wusste, wie nahe man Gott kommen kann, aber er war ihm selbst nie so nahe gekommen. Sonst hätte er gewusst, wie sehr man Gott vertrauen kann. Und hätte diesen einen Fehler in seinem Leben vielleicht nicht gemacht. Und dann macht Jakob diesen schweren Fehler. Was wollte er damit? Das Gleiche, was wir auch wollen. Er wollte Segen. Aber was tut er? Er zerstört seine Familie, sein Leben, seine Bestimmung. Und irgendwo ist er dann mitten in der Nacht allein, klein, traurig und depressiv. Und in dieser Situation hat er dann eine ganz persönliche Begegnung. Plötzlich, hier mitten im Dunkeln, wird der Gott, vor dessen Angesicht seine Väter gewandelt waren, Abraham und Isaak, zum Gott, der sagt zu ihm: Ich bin Gott, der Vater Abrahams und Isaaks, aber ich will dich behüten, wohin du gehst. Ich will dich zurückbringen, ich will dich nicht verlassen, bis ich dir alles zugesagt habe, was ich dir versprochen habe. Ich will dich behüten und ich will dich nicht verlassen und ich will mit dir gehen. Ich bin dein Gott und ich will dich zurückbringen. Und plötzlich ist Gott nicht nur Gott, sondern er ist Jakobs Hirte, der ihn ein Leben lang Tag für Tag begleitet. Und dann kommen die Jahre, wo Jakob Hirte ist, viele Jahre lang. Und Gott ist sein Hirte. Und so kennt er Gott jetzt persönlich. Der Gott, vor dem seine Väter gewandelt sind. Und der Gott, der sein Hirte gewesen ist, sein Leben lang. Und dann ist Gott, das ist jetzt sehr ungewöhnlich, dann sagt er, der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat. Engel, wieso Engel? Ist Gott ein Engel? Ja, weil da kam ein Tag in Jakobs Leben, besser gesagt eine Nacht, die alles veränderte. Seine Familie, seinen Namen, seinen Körper, seine Bestimmung. Er wurde von Gott überfallen. Wurdest du schon mal von Gott überfallen? Jakob wurde von Gott überfallen, mitten in der Nacht, wahrscheinlich von hinten. Und er kämpfte, bis der Morgen anbrach. Und er kämpfte, bis ihm klar wurde, wer das ist, mit dem er kämpft. Und dann wusste er eines: Wenn ich gewinne, habe ich verloren. Und wenn er gewinnt, habe ich gewonnen. Und dann hängt er sich an diesen Kämpfer, an diesen Engel und sagt: Ich lass dich nicht gehen. Du segnest mich denn. Und Gott wird Jakob zum Engel, zu einem Mann, zu einem Wesen, das man angreifen kann, das man berühren kann, dem man fast wehtun kann. Ein Wesen, das ihn berührt, das ihm fast wehtut, so nahe. Jesus kommt Jakob so nahe, näher, als er seinen eigenen Jüngern jemals war. Stundenlang kämpfen sie da um Jakobs Leben und danach ist Jakob nicht mehr der gleiche. Er kennt den Engel, der von allem Übel erlösen kann. Und das ist eine Erfahrung, von der Jakob weiß, er kann sie auf niemanden übertragen. Er kann sie nicht weitergeben. So eine Erfahrung kann man nicht weitergeben. So eine Erfahrung kann man nur selber machen. Aber Jakob möchte diese Erfahrung seinen Enkelsöhnen wünschen. Er sagt: Der Gott, vor dem meine Väter gewandelt sind, der mein Hirte war von Beginn an bis zum heutigen Tag, über 100 Jahre, und jetzt der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, der segne diese Jungen. Und in ihnen lebe der Name Abraham, Isaaks und Jakobs. Und sie sollen zu dem Volk gehören, in dem der Messias geboren wird. Es ist fast so, als würde Jakob auf uns schauen. Über 100 junge Leute im besten Alter. Als würde er sagen, der Engel segne diese Leute. Segen, was bedeutet das? Ich glaube, es bedeutet, dass du Gott findest. Vielleicht kennst du Gott als den Gott, vor dem deine Väter gewandelt sind. Vielleicht hast du gesagt, ja, ich glaube an die Geschichte. Ich glaube. Und vielleicht hast du erlebt, dass Gott dein Hirte geworden ist, der dir verspricht, dass er jeden Tag deines Lebens bei dir sein wird, bis zu deinem letzten Atemzug. Und was bedeutet es noch? Es bedeutet, und jetzt wird's riskant, es bedeutet, dass du Gott findest als deinen Engel. Vielleicht muss er dich überfallen. Nicht jeden Menschen muss Gott überfallen. Das hängt sehr von unserer Persönlichkeit ab. Aber vielleicht muss er eines Tages dir so nahe kommen, dass du in deiner tiefsten Substanz weißt, entweder er oder ich. Wir können nicht beide das ganze Leben lang um die Führung meines Lebens streiten. Entweder er oder ich. Und wenn du in dieser Situation bist, wo du weißt, entweder er oder ich, dann wirst du wissen, wenn ich gegen ihn gewinne, dann habe ich verloren. Und wenn er gewinnt, dann habe ich gewonnen. Wenn die Gnade siegt, dann habe ich gewonnen. Und wenn ich siege, dann habe ich verloren. Denn es gibt nur zwei, Tod oder Gnade. Und wenn du dort bist und du weißt, dass du es mit jemandem zu tun hast, der alles in deinem Leben besser kennt als du und besser weiß, der dir, wie wir heute in dem Lied gehört haben, der dich überall finden wird. Und wenn du bis ans Ende der Welt gehst, um dich zu verstecken, dann wird seine Gnade sagen, hallo, ich bin schon da. Und wenn du diesen Engel, der dich von allem Übel erlösen kann, wenn du diesen Gott gefunden hast, als den Gott deiner Väter, an dessen Geschichte du glaubst, und wenn du draufgekommen bist, dass er dein Hirte ist, der dich tragen wird dein Leben lang bis zum letzten Atemzug. Und wenn du dann merkst, dass es auch darum geht, dass er dein Engel wird, dass er dich fasst, so dass du ihn fast spüren kannst, dass du zu ihm sagst, ich lass dich nicht gehen. Ich lass dich nicht gehen, ich lass dich nie mehr gehen, bevor du mich segnest. Dann bist du gesegnet. Wenn du das erlebst, dann bist du gesegnet. Und dann, das kann ich dir zu 100% versichern, dann wirst du deine Bestimmung finden in deinem Leben. Denn Segen und Bestimmung ist eigentlich das Gleiche. Wünschst du dir das? Wünschst du dir das? Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Denn wer das erlebt hat, der lebt. Der lebt. Ich habe in meinem Leben mit Jesus gekämpft. Und eines Tages habe ich verloren. Eines Tages habe ich verloren. Und er hat gewonnen. Und seither führt er mich und trägt mich Tag für Tag für Tag. Und wir kämpfen immer wieder einmal. Es war nicht das erste Mal, es war das erste Mal, aber es war nicht das letzte Mal. Aber je mehr ich mit ihm kämpfe, desto mehr liebe ich ihn. Und ich liebe ihn. Und ich möchte euch jetzt noch eines sagen. Es war ein Tag in meinem Leben, da habe ich diesen Segen, den Ephraim und Manasse von ihrem Großvater bekommen haben, der ihr Leben verändert hat, selber erleben dürfen. Der Gott meiner Väter, der Hirte meines Lebens und der Engel, der mich erlöst hat, der hat mich gesegnet. Ich stand nicht weit von dem Platz, wo ich jetzt gerade stehe, nur ein paar Meter weiter. Und jemand sagte zu mir: Liebe Judith, auf das Bekenntnis deines Glaubens taufe ich dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So wurde ich gesegnet. So habe ich meine Bestimmung gefunden, meinen Platz in dem Volk, das auf den Messias wartet. Vielleicht ist jetzt der wichtigste Augenblick in dieser Woche. Vielleicht ist jetzt der Augenblick gekommen, wo du sagen kannst: mich auch. Bitte, segne mich auch. Und zum Glück haben wir wieder diese Blätter vorbereitet, diese Zettel, diesmal nicht zum persönlich behalten, sondern diesmal sie mit Jesus ausfüllen und wieder zurückgeben. Damit du, wenn dich diese Woche irgendwann etwas bewegt hat, wenn du gemerkt hast, dass diese Woche keine normale Woche ist, sondern dass in deinem Leben etwas passiert ist und dass du über etwas nachgedacht hast und dass du etwas entschieden hast. Und vielleicht wünschst du dir, dass du so wie Ephraim und Manasse gesegnet wirst. Dann lass die fetten Tage nicht vorbeigehen. Lass sie nicht vorbeigehen. Ich möchte gerne, dass jetzt alle von uns, dass jeder von uns so einen Zettel haben kann und darüber nachdenken kann und ihn auch ausfüllen kann, ein Kreuz machen kann dort, wo er eine Entscheidung treffen möchte, und diesen Zettel heute wieder abgeben, damit wir etwas mitnehmen können von den fetten Tagen, weil wer weiß, wie lange die mageren dauern. Lasst uns jetzt diese Kärtchen austeilen, bitte. Lasst uns aufstehen und zusammen beten. Herr, wir stehen mitten im Leben. Viele Dinge in unserem Leben sind noch nicht fertig entschieden. Und so sehnen wir uns danach, dass wir an den Platz kommen, der uns ganz von innen ausfüllt. Und Herr, wir sehen, dass du Manasse und Ephraim an so einen Platz gestellt hast für ihr ganzes Leben. Und eigentlich sehnt sich unser Herz danach zu sagen: mich auch. Herr, segne mich auch. Und du siehst, dass viele von uns, dass wir alle heute Abend eine Entscheidung getroffen haben. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Vielleicht kommen magere Tage, Herr. Aber wir wissen, dass du der Hirte bist, der vorhat, seine Schafe durchzutragen vom ersten Tag bis zum letzten. Herr, und du bist unser Engel, der uns von allem Übel erlöst hat. Ich bitte dich für jeden, der heute eine Entscheidung getroffen hat. Ich bitte dich für jeden, dass du uns so nahe kommst, wie du Jakob gekommen bist. Eine Erfahrung, die man nicht weitergeben kann. Und ich bitte dich auch, segne uns alle. Wir lassen dich nicht gehen, bevor du uns gesegnet hast. Amen.